So, schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, heute hier stehen zu dürfen und ich freue mich vor allem, dass ich heute Nacht eine Stunde länger habe schlafen dürfen. Ich hoffe, euch geht es auch so. Für mich war das wirklich ein Geschenk und ich freue mich, dass heute auch so viele da sind. Und ich will heute anschließen an die Predigt von vor 2 Wochen über Esther 5 und 6. Und zu Anfangs muss ich euch eigentlich erst noch erzählen, dass ich nochmal richtig gepackt wurde von der Geschichte um Esther. Für mich ist das so eine spannende Geschichte, ja, mit so vielen Wendungen und Twists, wo man mitfiebert, so die Hand vor Mund zusammenschlägt oder die Haare rauft. Und ihr fragt euch vielleicht, mir geht's jetzt nicht so, wie kommt das? Liest ihr das zum ersten Mal? Und ich muss sagen, nein, ich habe es schon mehrfach gelesen, aber ich habe mir direkt vorgenommen, die Geschichte mir so vorzustellen, als würde ich sie das erste Mal lesen bzw. sehen. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber ich will euch ermutigen, versucht das doch einfach auch mal aus. Und man entdeckt dadurch so viele Dinge, die man sonst einfach überliest, wo man überrascht ist, fasziniert, das ist einfach unglaublich. Und wem das vielleicht hilft, stellt euch die Geschichte vielleicht als einen Film vor oder eine gut produzierte Serie. So mache ich das zumindest. Ich bin da ein bisschen ein visueller Typ und das macht es richtig lebendig für mich und auch viel mehr erlebbarer, als wenn man denkt, ja, das ist eine Geschichte vor vielen, vielen Jahren, fast so ein bisschen wie ein Märchen. Aber es ist halt kein Märchen, ja. Es ist eine Dokumentation mit übrigens einem sehr hohen Thriller-Potenzial. Und man muss irgendwie in dieser Geschichte sein. Warum? Als große Überschrift über unsere Esther-Reihe steht es Gottes Souveränität, also Gott ist souverän. Und wie groß und manchmal auch für uns so total unverständlich Gott wirkt, fällt uns besonders dann auf, wenn wir daran denken, was hätte denn überhaupt stattdessen passieren können? Ne? In Filmen sagen wir dann, wenn alles gut läuft und für uns eigentlich nicht so nachvollziehbar ist, das ist total unrealistisch. Ja, das ist an den Haaren herbeigezogen. Aber was wir auch wissen dürfen, ist, dass Gottes Wirken und Souveränität eben über unseren Vorstellungen steht und unserem Realitätsempfinden, also dem, was wir persönlich für möglich halten. Ihr habt jetzt vielleicht schon ein bisschen rausgehört, dass ich heute vielleicht die ein oder andere Filmvokabel benutzen werde. Wie gesagt, es hilft mir, da näher dran zu sein und ich hoffe, euch damit einfach auch ein bisschen besser mit hineinzunehmen. Und dementsprechend ist heute der Titel der Predigt auch einfach Folge 6, ist das bitte. Und ich fange an mit, was bisher geschah, um euch das noch ein bisschen zu versinnbildlichen. Also wir haben das grobe Setting, also den Rahmen, in dem unser Kapitel spielt. Wir haben der Haman, der wirklich böse in unserer Geschichte. Und der plant aus verletzten Stolz und Eitelkeit, als Hintergrundinfo, der Jude Mordecai hat sich nicht vor ihm verbeugt, obwohl es seine Pflicht gewesen wäre. Und der plant nicht nur den Mordecai, sondern das gesamte jüdische Volk zu vernichten. Mit Erlaubnis des Königs. Mit einem königlichen Erlass steht sogar der Zeitpunkt fest. Die Uhr, die tickt unbarmherzig. Und Mordecai, der Ziehvater und Cousin der Königin Esther, ihres Zeichens auch Jüdin, will, dass Esther ihre Position als Königin ausnutzt, um den Hals der Juden aus der Schlinge zu ziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und nach Zögern und Bangen um das eigene Leben, das haben wir in Kapitel 4 gelesen, stimmt sie letzten Endes zu. Und wir könnten jetzt geneigt sein, ja, sie macht's, jetzt wird alles gut. Aber führt euch einfach vor Augen, was noch alles passieren könnte. Vielleicht entscheidet sich ja Esther anders, ja. Ihr ist ihr Leben doch lieber und sie vertraut auf ihre Stellung als Königin und darauf, dass vielleicht doch keiner herausfindet, dass sie Jüdin ist. Wäre doch total nachvollziehbar. Oder wenn sie zum König kommt, ohne gerufen worden zu sein, zack, Kopf ab, keine Gnade, keine Gunst, keine Rettung. Aber Esther empfängt Gnade, wie wir erfahren durften, und wird angehört. Und was tut sie? Sie bittet um ein Mahl mit dem König und Haman. Echt, ja? Statt zu bitten und zu betteln, ich bin da auf meinem Sitz herumgeruckt, ja? Ist ja nicht so, dass er überhaupt gar keinen Druck hat. Ich muss eingestehen, ja, vielleicht will sie so den passenden Rahmen finden, um ihre wirklich nahezu lebenswichtige Bitte vorzubringen. Und während dieses Essens, dann fragt der Ahasveros abermals nach der Bitte und dem Begehren seiner Königin. Und was macht Esther? Die bittet ihn darum, nochmal einer Einladung nachzukommen. Und in dem Augenblick hätte ich persönlich schreien können, ja, was ist mit dir los, ja? Warum sagst du nichts? Wie viele Chancen brauchst du denn überhaupt noch? Die Zeit rennt. Warum sie das tatsächlich getan hat, können wir letzten Endes nicht beantworten. Aber was wir sehen dürfen oder was wir in den vorangegangenen Kapiteln sehen durften, ist, was Gott tut in dieser Zeit. Und zwar durch einen Akt der Ironie irgendwie muss Haman seinen erklärten Erzfeind Mordechai ehren. Also er musste Mordechai auf einem Pferd durch die Stadt führen und rufen, so wird dem Mann getan, an dessen Ehrung der König gefallen hat. Was ist das für ein Schlag für Haman? Mitten ins Gesicht, ja. Davor hatte er sich noch gefreut, solche Ehrungen zu erfahren und mit der Königin und dem König alleine zu dinieren und ließ kurz entschlossen in seinem Übermut auch schon einen Galgen für Mordechai vor seinem Haus errichten und wollte just in diesem Moment den König bitten, eben Mordechai töten zu dürfen. Dachte, auch diese Ehrung wäre für ihn und er muss seinen erklärten Feind hofieren. Das ist auch so eine Szene, wo wir denken, ach, das kann doch auf gar keinen Fall so passieren. Und doch, es kann passieren, wenn Gott es will. Und nachvollziehbar ist auch, dass Haman ziemlich geknickt nach Hause kommt. Irgendwie erfährt er bei seiner Familie auch nicht wirklich Beistand. Und dann wird er von den Dienern zum Mahl mit Ahasveros und Esther abgeholt. Und jetzt steigen wir auch in unser Kapitel 7 ein. Und nähern uns dem Höhepunkt und wir steigen ein mit dem ersten Akt, eine ausweglose Situation. Und der König und Haman kamen, um bei der Königin Esther zu trinken. Und der König sprach zu Esther und auch am zweiten Tag beim Weintrinken, was ist deine Bitte, Königin Esther? Sie soll dir gewährt werden. Und was ist dein Begehren? Bis zur Hälfte des Königreiches. Ja, es soll erfüllt werden. Wir können uns das so vorstellen, ja, am Tisch liegend und Wein genießend bringt Ahasveros nun zum dritten Mal den Wunsch vor, die Bitte und das Begehren von Esther zu erfahren. Haltet euch das vor Augen, ja. Er ist der mächtigste Mann auf der Erde und er bedrängt seine Frau, ihr eine Bitte erfüllen zu dürfen. So, liebe anwesende Frauen, wie oft ist das bei euch zu Hause der Fall? Also es ist eine rhetorische Frage, ihr müsst nicht darauf antworten, ich möchte nur, dass klar wird, dass das nicht unbedingt Normalität ist. Ja? Er, der nur mit dem Finger schnippen muss, und es wird getan, fragt seine Frau dreimal, was sie gern möchte, und er wird immer wieder hingehalten. Ja? Wenn du zu mir essen kommst, dann sage ich es dir. Und was ist das auch für ein Blankoscheck, den er vor Esther hinlegt? Ja? Lasst es euch auf der Zunge zergehen. Die Bitte wird auf jeden Fall erfüllt werden. Das Wort des Königs ist Gesetz. Du kannst die Hälfte des Königreichs verlangen, ich gebe es dir. Das war im Persischen Reich eine Floskel dafür, dass man einfach alles erbitten durfte. Also eine hohe, eine höchste Ehrung und mit Sicherheit äußerst selten. Und das ist der Ahasveros, der im ersten Kapitel seine Königin einfach vor die Tür gesetzt hat, weil sie nicht zu seinem Fest kommen wollte, ne? Ich finde nicht wirklich einen guten Vergleich für sowas. Vielleicht so ein bisschen der Geist aus der Flasche, der dir die Wünsche erfüllt. Und das macht er zum dritten Mal. Und ich habe euch ja vorhin schon von meinem Leiden mitgeteilt, ja, wo sie die vorangegangenen Ersuche ihres Mannes einfach so ausgeschlagen hat. Und sie spielt so mit dem Feuer. Und ich sitze also da und knabber dann an meinen Fingernägeln und hoffe und bange, was denn jetzt passiert. Und da antwortet die Königin Esther und sagt, wenn ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, König, und wenn es dem König recht ist, so möge mir mein Leben geschenkt werden auf meine Bitte hin und mein Volk auf mein Begehren hin. Denn man hat uns verkauft, mich und mein Volk, um uns zu vernichten, umzubringen und auszurotten. Und wenn wir als Sklaven und Sklavinnen verkauft worden wären, hätte ich geschwiegen. Denn das wäre keine Bedrängnis, die einer Belästigung des Königs wert gewesen wäre. Endlich ist es raus, ja. Der Grundkonflikt unseres gesamten Dramas ist endlich ausgesprochen. Diese drohende Gefahr, diese ausweglose Situation, und zwar mit all ihrer Härte. Denn es geht hier schlicht und ergreifend einfach um die Existenz eines gesamten Volkes. Das können wir uns gar nicht vorstellen, ja. 100.000 jüdische Männer, Frauen, Kinder, Alte und Junge, die sich im gesamten Machtbereich Persiens aufhielten und ausgelöscht werden sollten. So eine ethnische Säuberung, ein Pogrom, ein Völkermord einfach von ungeahntem Ausmaß. Und die Zeit, die lief für die Juden gnadenlos ab. Und wir lesen jetzt diese entscheidenden Momente an Esthers Seite, aber versetzt euch einfach auch mal in die Lage von den anderen Juden, ja? Gegen sie steht so ein Gesetz der Meder und Perser, das ist unumstößlich, der Tag ihres Endes ist sogar festgesetzt und die Zeit verrinnt und es gibt keinerlei Entkommen. Und es gibt für sie keinerlei Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt es ein bisschen schwer, genau diese Situation nachzuvollziehen. Wir leiden jetzt gerade unter keiner Verfolgung. Gegen uns sind auch keine Morddrohungen ausgestoßen. Was soll das denn dann überhaupt mit uns zu tun haben? Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und bin darauf gestoßen, dass ich mich persönlich manchmal auch wie das Volk oder auch wie Esther fühle. So in dieser Situation gefangen, ja, ausgeliefert, irgendwie aussichtslos. Und das kann in unserem Leben unterschiedlich auftreten. Letztens habe ich einen Film geschaut und da spielte ungefähr folgende Szene. Da ist ein Vater mit Frau und Kindern, er lebt in ärmlichen Verhältnissen, war ziemlich lang in Arbeitslosigkeit, also sie haben wirklich am Hungertuch genagt und hat endlich wieder eine Anstellung gefunden. Und dann wird auf Arbeit von ihm verlangt, etwas Unlauteres zu machen, was gegen seine Moral, was gegen seinen Glauben steht. Ja? Er soll einfach Sachverhältnisse verschweigen, er soll lügen. Und im Büro seines Chefs fühlt er sich oder ist er einer Argumentation ausgesetzt, die wir vielleicht auch kennen. Das macht doch jeder. Hey, so ist der Wettbewerb. Er solle das doch nicht so eng sehen. Ja? Andererseits wird ihm auch gesagt, wenn er da jetzt nicht mitzieht, dann ist er raus aus dem Team. Und dann kann er sich umschauen, wo er noch unterkommt. Und er hat zu Hause seine Familie zu ernähren, solange er noch ein Zuhause hat. Und er fühlt sich in dieser Situation total gefangen, ausgeliefert diesen Umständen. Und vielleicht ist auf seinen Lippen so ein Warum? Ja? Und auch in meinem Leben gibt es Begebenheiten, wo ich entscheiden muss, entweder zu bekennen oder mein Gesicht zu wahren, konform zu gehen mit der Welt und ihren Gepflogenheiten. Und ich kann mich natürlich auch selbst in solch verzwickte Situationen bringen. Gehen wir von dem Beispiel der Arbeit aus, ja? Da komme ich in irgendwelche Erklärungsnöte, vielleicht auch in der Beziehung, wo ich dann einfach denke, ach, so eine kleine Notlüge, ach, das macht doch auch nichts. Ja? Und damit ist dann der erste Faden gezogen und es webt sich weiter und weiter, es dehnt sich aus. Eine Lüge folgt auf die nächste, um meine erste Lüge zu decken und um nicht das Gesicht zu verlieren. Und ich verstricke mich regelrecht in einem Lügennetz. Ja? Und das zieht sich gnadenlos zusammen. Und ich komme da nicht mehr raus und ich bin gefangen. Ich stehe vor dem Dilemma, mich immer mehr zu verstricken und mein Gesicht zu wahren oder zu bekennen und mein Gesicht zu verlieren. Und so werde ich beispielshalber immer wieder auch mit meiner eigenen Sündhaftigkeit konfrontiert. Komme immer wieder in Versuchung und erliege ihr. Ich fühle mich da auch ohnmächtig und kann nichts dagegen tun. Ich gerate in Abhängigkeiten und die Mühle, die dreht sich weiter und weiter und ich bin drauf und dran zu verzagen. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Auch in unserem Leben sehen wir uns eben solchen Geschehnissen ausgeliefert, ob wir nun nichts dafür können, wie in dieser Situation das jüdische Volk, oder ob wir einfach auch durch Fehlverhalten, durch Sünde uns in solche verheerende Situationen manövrieren. Und das ist eine solch ausweglos scheinende Ausgangslage, in der Esther nun spricht, und zwar ihre Bitte. Und ich hatte schon daran gezweifelt, dass sie überhaupt was sagt. Ja? Vielleicht fühlte sich aber Esther auch genauso wie der Mann auf der Arbeit vom Beispiel gerade eben. Ja? Sagt sie etwas und riskiert, dass ihr durchaus temperamentvoller Gatte sie einen Kopf kürzer macht, weil sie ihn wegen ihrer Herkunft zum Beispiel hintergangen hat oder auch bloßstellt. Immerhin hatte der König ja Haman freie Hand gelassen und andererseits ihr in Aussicht gestellt, jede ihrer Bitten zu erfüllen. Oder allein dadurch ihr Leben riskiert, da sie sich jetzt als Jüdin outet und somit auch von der Vernichtung bedroht wird. Ja? Oder die andere Alternative wäre, sie steht für ihr Volk ein. Ja? Sie nutzt ihre Stellung als Königin, um nur alles in ihrer Macht Stehende zu tun und ihr ganzes Volk zu retten. Umso bemerkenswerter ist es, wenn man diese Spannung oder auch diese innere Zerrissenheit bedenkt, mit welcher Weisheit Esther hier vorgeht. Man kann sich direkt ausmalen, wie Esther ihre Bitte mit gesenktem Haupt vorträgt, vielleicht noch Tränen in den Augen. Und welche Wortwahl findet sie, ja? Wenn ich Gunst gefunden habe, wenn es dem König recht ist, so möge Leben geschenkt werden. Was beinhaltet, dass Ahasveros alleinige Macht über Leben und Tod hat? Sie begegnet ihrem Ehemann und König mit großem Respekt und auch Demut, indem sie ihm mit eindrucksvollen Worten deutlich macht, dass sie nicht für dieses Essen seine Zeit in Anspruch genommen hätte, wenn es nicht wirklich um Leben und Tod gehen würde. Und wenn wir als Sklaven und Sklavinnen verkauft worden wären, hätte ich geschwiegen, denn das wäre keine Bedrängnis, die einer Belästigung des Königs wert gewesen wäre. Und Ahasveros, vielleicht hatte er ja mit einem Wunsch nach Schmuck, Kleidern, einer ausgefallenen Fest oder einer besonderen Reise gerechnet, aber das, ja. Diese Bitte überrascht ihn augenscheinlich und zeigt ihm aber auch, Esthers Herz. Es ging ihr nicht um sich selbst, wenngleich sie natürlich auch für ihr eigenes Leben eintrat. Esther litt mit ihren Glaubensgeschwistern und setzte alles daran, um ihnen zu helfen, ja. Letztlich war sie sogar bereit, ihr Leben zu opfern. Wir erinnern uns an ihren mutigen und auch selbstlosen Satz aus Kapitel 4. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Sie bekannte sich also nicht nur zu ihrem Glauben, sondern setzte sich als Fürsprecherin für ihr Volk ein, mit ihrem Leben. Fällt euch was auf? Also ich werde da an unseren Retter Jesus Christus erinnert. Für mich ist das Evangelium. Er ist, der gerade jetzt zur Rechten des Vaters sitzt und unser Fürsprecher ist. Für unsere Anliegen, für unsere Sünden und unser Versagen. Und Gottes Wort sagt, und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Das steht im 1. Johannes 2, Vers 1. Und im Hebräer 7, Vers 25 dürfen wir lesen, daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Esther hatte diese eine Möglichkeit, um ihrem Volk zu helfen. Aber Jesus, der tritt beständig für sein Volk ein. Haltet euch das vor Augen. Ja? Seine Fürsprache ist ein unaufhörliches Gebet. Er tritt für sein Volk ein. Er tritt für uns, für mich und für dich ein. Er bittet um Bewahrung vor Anfechtungen und Fehltritten, sodass letztlich Gottes Volk das Ziel erreicht. Und er betet zum Vater, das lesen wir in Johannes 17, Vers 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Wie großartig ist das denn, ja? Wie auferbauend, wie hoffnungsgebend, dass wir so einen Fürsprecher haben dürfen, der unablässig für uns eintritt und uns zuspricht, dass wir einmal bei ihm sein werden. Das ist unsere Hoffnung. Ja? Und das ist etwas, an das wir uns auch klammern dürfen, wenn wir in schier ausweglosen Situationen geraten. Ja? Wenn wir uns in Tretmühlen befinden und keine Kraft haben, rauszukommen und wenn wir ausgeliefert sind. Wir müssen uns an unseren Fürsprecher wenden, so wie Mordechai sich an Esther gewendet hat. Esther hatte Erfolg beim König, denn Gott segnete ihren Gehorsam und bewahrte sie. Und wie viel mehr wird Jesus bei seinem Vater für uns eintreten? Da sprach der König Ahasveros und sagte zu Königin Esther, wer ist der und wo ist der, den sein Herz erfüllt hat, so etwas zu tun? Man braucht vielleicht nicht viel Vorstellungsvermögen, um zu erkennen, dass das der König nicht in einem ruhigen und analytischen Ton gesagt hat. Er wird maßlos zornig gewesen sein. Kennt ihr das, wenn ein Mensch vor Wut so rot wird, ja, und immer größer und größer und größer und irgendwie zu explodieren droht? Genauso wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ja? Wer maßt sich an, die Frau des Königs von dem Ahasveros zu verkaufen oder gar zu bedrohen? Er kann es gar nicht aussprechen. So etwas, ja, spuckt er regelrecht hin mit aller Verachtung und Grimm. Die Stimmung ist jetzt absolut erhitzt und eher ja nach diesem illustren, feuchtfröhlichen Beisammensein. Und es geht jetzt in dieser Situation um Leben und Tod oder eben Sieg oder Niederlage. Haman, der ja auch dabei ist, der rutscht dabei wahrscheinlich so etwas unruhig auf seinem Platz herum und war bei der Bitte von Esther ein bisschen hellhörig geworden. Ja? Ihm dämmerte da etwas. Stellt euch sein Gesicht vor. Vielleicht war er mittlerweile schon ganz blass geworden, völlig regungslos und entgeistert schaut er drein. Esther fuhr währenddessen fort und schildert dem König die Situation, ohne direkt auf Haman zu sprechen zu kommen. Und das war auch geschickt, denn dann kam der König gar nicht erst auf die Idee, seinen Vertrauten Haman in irgendeiner Weise in Schutz zu nehmen. Wo ich das gelesen habe, das hat mich an ein anderes Gespräch erinnert, bei dem auch Sünde aufgedeckt wurde. Und zwar an das zwischen dem Propheten Nathan und dem König David nach dessen schweren Ehebruch und Mord. Auch Nathan tastete sich so behutsam und weise vor, indem er David mit einer Geschichte konfrontierte, bei der ein reicher Mann einen Armen ausnutzte und ihm sein einziges Lamm wegnahm, um sich damit ein Essen zuzubereiten. Und auch als David das hörte, wurde er sehr, sehr zornig auf diesen Mann und drohte ihm den Tod an. Und die kurze und prägnante Antwort Nathans zu David war: Du bist der Mann. Das lesen wir im 2. Samuel. Und Ähnliches gilt auch hier in unserer Geschichte. Nachdem der König Ahasveros die Bitte Esthers gehört hatte, fragt er entsetzt: Wer ist der und wo ist der, den sein Herz erfüllt hat, so etwas zu tun? Und Esther sagt: Bedränger und Feind ist dieser böse Haman. Haman war jetzt Schritt für Schritt entlarvt und demaskiert worden. Ja, seine Machenschaften, seine Bosheit war endlich offenbar geworden. Und bei den anklagenden Worten der Königin, rutschte Haman wahrscheinlich auch das Herz richtig in die Hose. Ja, da wurde Haman vor dem König und der Königin mit Schrecken erfüllt. Und der König stand in seiner Wut vom Weintrinken auf und ging in den Garten des Palastes. Haman aber blieb, um bei der Königin Esther um sein Leben zu bitten, denn er sah, dass das Unglück gegen ihn beim König beschlossen war. Für Haman, den zweiten Mann im gesamten persischen Reich, war es ein bitterer Sturz. Ja. Innerhalb von nur einem Tag hatte sich alles in seinem Leben grundlegend zu seinen Ungunsten verändert. Der König ging dabei in den Garten, vielleicht um sich zu beruhigen, aber auch vielleicht um sich zu sammeln und nachzudenken, wie er diese unangenehme Situation für ihn aus der Welt schaffen konnte. Schließlich musste er, der mächtigste Mann der Welt, sich irgendwie demütigen, indem er sich zu Esther und ihrem Wunsch und damit gegen Haman und seinen eigenen Erlass stellte. Und das Gesetz der Meder und Perser und somit auch das Gebot von dem König gegen die Juden konnten nicht zurückgenommen werden. Auch wenn er dabei passiv und desinteressiert handelte und Haman eigentlich federführend war. Der König brauchte also irgendeine Möglichkeit, Esthers Bitte zu erfüllen. In seiner Verzweiflung machte dann Haman seinen letzten folgenschweren Fehler. Er fiel vor Königin Esther auf die Knie und flehte inniglichst um Gnade. Und dieser Kniefall, der brachte ihm jedenfalls nichts Gutes ein, sondern dieser besiegelte seinen Tod. Denn niemand als nur der König durfte mit seiner Frau oder mit einer Frau aus seinem gesamten königlichen Harem alleine sein. Als nun der König aus dem Palastgarten ins Haus des Weintrinkens zurückkam, war Haman auf das Ruhelager gesunken, auf dem Esther saß. Da sagte der König: Will man jetzt sogar in meiner Gegenwart hier im Haus der Königin Gewalt antun? Ahasverus kehrte also aus dem Garten zurück, sieht Haman neben seiner Frau liegen und das in seinem Zorn, ja. Wir haben es vorhin besprochen, wie der gebebt haben muss, ja. Er war außer sich, aber nutzte in dieser Situation auch die Gelegenheit und bezichtigte Haman der versuchten Vergewaltigung. Und Haman, der hatte damit echt verspielt, ne? Und der König, der hatte sein Gesicht nicht verloren. Das Wort war kaum aus dem Mund des Königs gegangen, da verhüllte man schon Hamans Gesicht. Und Harbona, einer von den Eunuchen, sagte: Siehe, da steht auch schon bei Hamans Haus der Holzpfahl, 50 Ellen hoch, den Haman für Mordechai hat machen lassen, der einst Gutes für den König geredet hat. Da sagte der König: Hängt ihn daran auf. So hängte man Haman an den Holzpfahl auf, den er für Mordechai errichtet hatte, und da legte sich die Wut des Königs. Welche Szene, ja? Malt euch das aus. Kaum sind die Worte ausgesprochen, zack, Tuch drüber. Vor Hinrichtung, muss man wissen, wurde da den Gefangenen oft der Kopf abgedeckt, damit sie die Umgebung oder das Gesicht ihres Henkers oder hier in dem Fall des Königs nicht sehen konnten. Also ohne Prozess, ohne Anhörung. Der Zorn des Königs ist über ihn gekommen. Er kann sich auch diesem Urteil überhaupt nicht entziehen. Und der Feind ist besiegt. Und das auf welche Art und Weise? Wir hatten beim letzten Mal auch diese Ironie, wie Haman gedemütigt wurde, als er Mordechai ehren musste. Und so auch diesmal. Haman bekam die gerechte Strafe für sein Tun und wurde an seinen eigenen 23 Meter hohen Galgen vor den Augen der gesamten Stadt aufgehängt und zur Schau gestellt, den er ja eigentlich für Mordechai vorgesehen hatte. Und mir ist dann eingefallen, wie sagt der Volksmund, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und es ist für uns so unvorstellbar, aber Gott kann so handeln. Gott kann die Situation komplett drehen, komplett verändern. Gerade sah Haman noch wie der Triumphierende aus, er wetzt sein Messer und zählt die Tage, bis die Juden endlich vertilgt werden. Und dann durch Kleinigkeiten, ja, durch Zufälle in Anführungszeichen, wendet sich das Blatt. Und Gott wirkt so souverän. Lest Esther aufmerksam und ihr seht die ganzen kleinen Zahnrädchen, die ineinander greifen, um uns genau zu diesem Punkt zu führen. Erinnert euch, was ich anfangs gesagt habe. Wir verstehen es erst, wenn wir uns klar werden, wie es hätte auch anders laufen können. Und wir sollten uns auch nicht täuschen. Gott ist der wahre Sieger und wird immer der wahre Sieger bleiben. Und wir stehen jetzt eigentlich vor der Entscheidung, auf welcher Seite wollen wir denn stehen? Auf der Seite des Siegers oder eben nicht? Wo ich dann weiter drüber nachgedacht habe und dachte, wie seltsam wäre es, wenn wir jetzt zum Beispiel ein alternatives Ende haben würden. Wenn Esther in dieser Szene zu Hamans Seite springt, als er jämmerlich vor ihr liegt und sie herzerweichend und in Todesangst anfleht und sie ihm dann gegenüberspricht: Haman, du bist echt böse, du hast Schuld, aber ich vergebe dir. Hey, ich erlasse dir deine Schuld. Und noch viel mehr, ich sterbe sogar für dich, um des Königs Zorn zu stillen. Das tut sie aber nicht. Ja? Es wäre seltsam. Wir alle wissen, dass Hamans Strafe gerecht ist, dass er es verdient hat. Er hat es nicht anders verdient. Aber was Esther hier nicht tat, genau das hat Jesus eigentlich für uns getan. Denn wir sind nicht schuldlos. Wir sind nicht die schuldlosen Juden, gegen die ein Komplott geplant ist, sondern wir oder jeder von uns ist Haman. Ja? Wir sind nicht besser als er und genauso selbstsüchtig, selbstverliebt und auch stolz. Und genau deswegen ruht auch Gottes Zorn auf uns. Wir alle sind Sünder und haben deshalb auch die gerechte Strafe verdient, nämlich den Tod. Wir sind alle Feinde Gottes und haben als Haman den ewigen Tod verdient. Wir sind irgendwie auf der Seite der Verlierer. Aber Jesus selbst, der trägt unsere Strafe und zahlt den vollen Preis für uns. Der, der von keiner Sünde wusste, wie es in der Bibel steht, wurde für uns zur Sünde gemacht. Und das, das zeigt die unvergleichliche Liebe Gottes. Im 1. Johannes 4, Vers 10 steht, hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Dort am Kreuz und durch den Tod Jesu wurde der Sieg errungen. Auch für uns, wenn wir es annehmen. Gottes Wirken und Souveränität steht eben über unseren Vorstellungen und unserem Realitätsempfinden, also dem, was wir für möglich halten. Die Frage, die sich uns konkret stellt, ist einfach. Wollen wir auf der Seite des Siegers sein oder eben nicht? Entweder wir tragen selbst unsere Schuld und sterben selbst für unsere Sünde, oder wir nehmen Jesu Opfer für uns persönlich an und lassen ihn streiten und ihn kämpfen und ihn fürsprechen. Wo wollen wir stehen? Ich möchte noch einmal zusammenfassen. Wir durften heute sehen, was sich schon die letzten Male angedeutet hat. Wie souverän Gott führt durch Umstände, durch Kleinigkeiten, sodass Esther ihre Bitte endlich hervorbringen kann. Sie kann Fürsprache für ihr Volk halten und den Widersacher Haman entlarven und letzten Endes wird er besiegt. Gegen alle Wahrscheinlichkeiten. Ja? Gott kann eine Niederlage in einen Sieg verwandeln. Und wir durften dabei erkennen, dass auch wir einen Fürsprecher haben, wenn wir in Nöten sind, in Situationen, die uns ausweglos erscheinen oder wenn wir an uns selbst verzagen, nämlich unseren Herrn Jesus Christus. Und er ist es auch, der alles komplett umkehren kann, unsere Umstände und auch uns selbst. Er kann alles neu machen und er kann uns, Haman, erretten, denn er ist der Sieger. Und ich werde jetzt noch ein paar Verse aus Römer vorlesen. Ich weiß, wir hatten das schon in der Predigtreihe. Aber ich finde, dass die das alles, was ich gesagt habe, ziemlich gut ausdrücken. Und versucht sie einfach zu behalten und immer wieder, wenn ihr in Situationen kommt, wo ihr nicht mehr weiter wisst, ja, wo ihr an eure Grenzen stoßt, wo ihr verzweifeln könntet, haltet euch an diese Wahrheit, an diese Hoffnung fest. Ich lese aus Römer 8, ganz bekannt, die Verse 31 und folgende. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot? Oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.